Schlag gerne mit mir auf zu Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3. Wir betrachten heute die Verse 20 und 21. Philipper 3, die Verse 20 und 21. Und hier lesen wir in Gottes Wort: Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Vater, wir kommen jetzt vor dich und wir loben und preisen und beten dich an dafür, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Und so bitten wir jetzt, dass du dein Wort gebrauchst und mächtig an uns wirkst, Herr. Dass wir mehr erkennen von Christus, mehr von unserem himmlischen Retter, damit wir heute ein größeres Bild von ihm haben, von der Rettung, die er gebracht hat und bringen wird. So flehen wir, dass du uns die Augen dafür öffnest, unsere Herzen, dass dein Wort auf guten Boden fällt, sein Wort aufgeht und Frucht bringt bis in die Ewigkeit. So bitten wir, wirke du an uns durch deinen Geist und verherrliche du dich durch dein Wort. So bitten wir auch dies im Namen unseres Retters, des Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Wir sind Bürger des Himmels. Herrliche Worte, nicht wahr? Doch was genau ist damit gemeint? Oder anders gefragt, liegt unsere ganze Zuversicht darin, eines Tages in den Himmel zu kommen, wenn wir sterben? Ist es unsere endgültige Hoffnung, dass unsere Seele in den Himmel kommt? Ist das die Bedeutung davon, dass unser Bürgerrecht in den Himmeln ist? Einige haben dieses Denken tief verinnerlicht, dass dies die christliche Botschaft ja wirklich darauf allein abzielt. So als wäre es das Ende aller Dinge, dass man stirbt und in den Himmel kommt. Zu sterben und dann als körperlose Seele für immer dort zu sein. Dieses Verständnis hat sich zu der zentralen Hoffnung mancher entwickelt. Das Problem ist nur, dass dies zwei entscheidende Probleme mit sich bringt. Zum einen, was mit dem Leben hier und jetzt auf der Erde ist. Bei einigen herrscht ein verzerrtes Verständnis davon, was der Sinn von diesem irdischen Leben ist. Man meint, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist, dass es allein darum geht, in den Himmel zu kommen. Das allein zählt. Doch ist das damit gemeint, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist? Und zum anderen hat die Hoffnung darauf, dass man in den Himmel kommt, die endgültige christliche Hoffnung irgendwie verdrängt. Manche denken nur bis zu diesem Schritt, wenn man stirbt und die Seele zum Herrn kommt. So als wäre das Ende aller Dinge, als würde es darum gehen, in alle Ewigkeit als körperlose Seele im Himmel zu sein. Als wäre das unsere endgültige christliche Hoffnung. Aber ist das wirklich so? Versteht mich nicht falsch. Wenn man als Christ stirbt, dann geht man zum Herrn. Man kommt in den Himmel, in die Gegenwart Gottes. Der Apostel Paulus schreibt selbst im ersten Kapitel des Philipperbriefes, dass Christus sein Leben und Sterben Gewinn ist. Ja, er will sterben und bei dem Herrn sein, denn das ist viel besser, wie er sagt. Ja, wenn man stirbt, geht die Seele zum Herrn und erlebt Dinge, die unaussprechlich herrlich sind. Dinge, die so wunderbar sind, dass wir sie mit unseren Worten nicht beschreiben können. Es wäre natürlich falsch, das irgendwie klein oder schlecht zu reden. Die ganze Wahrheit ist jedoch, dass es um mehr geht. Dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, ist zum einen für unser Leben jetzt von Bedeutung und zum anderen hat es weitaus mehr zu bedeuten, als zu sterben und dann in den Himmel zu kommen. Lass uns deshalb unsere Verse genauer betrachten, ja, um die umfassende Bedeutung davon zu ergreifen, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Lass uns als erstes betrachten, was es für unser irdisches Leben, unser Leben im Hier und Jetzt bedeutet. Vers 20. denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Der Apostel Paulus sagt, denn unser Bürgerrecht. Dieses denn bezieht sich auf das, was er in den Versen zuvor geschrieben hat. Da schreibt der Apostel Paulus ab Vers 18, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Der Apostel spricht hier von Menschen, die Feinde des Kreuzes Christi sind. Menschen, die nach ihren Lüsten leben. Menschen, die von dieser Welt sind. Und Menschen, die darum nach den irdischen, nach den vergänglichen Dingen dieser Welt trachten. Doch nicht so die Philippa. Paulus sagt, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Andere übersetzen hier, aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Diese Menschen sind von dieser Welt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Wir sind aus dieser bösen Welt herausgerissen worden und jetzt Himmelsbürger. Doch was genau meint Paulus damit? Will der Apostel damit sagen, dass weil wir Himmelsbürger sind, wir uns einfach nur danach sehen sollen, aus dieser bösen Welt zu flüchten, weg von den ganzen vergänglichen, irdischen Dingen, dorthin, wo unser Bürgerrecht ist? Will er damit sagen, dass wir auf der Erde hier nichts mehr zu suchen haben, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist? Um zu verstehen, was der Apostel Paulus damit meint, ist es eine Hilfe, wenn wir verstehen, vor welchem Hintergrund Paulus das den Philippern schreibt. Paulus schreibt den Philippern und setzt dabei voraus, dass sie eine Vorstellung davon haben, was es heißt, ein Bürgerrecht zu haben. Wir dürfen dabei aber nicht den Fehler begehen und unsere Vorstellung in Begriffe hineinlesen, die der Apostel Paulus niemals hatte und auch die Philipper niemals hatten. Was ist also der Hintergrund, vor dem Paulus den Philippern schreibt? Die Stadt Philippi war eine Stadt im damaligen Mazedonien. Und ein paar Jahrzehnte vor Christus wurden in Philippi römische Soldaten angesiedelt. Sie wurden dort angesiedelt, damit sich der römische Einfluss dort im Mittelmeerraum, dort wo Philippi war, ausdehnte. Ja, diese Menschen besaßen das römische Bürgerrecht. Sie hatten alle Rechte eines römischen Staatsbürgers. Sie sollten aber nicht nach Rom zurückkehren, um in der Hauptstadt zu leben. Sie sollten vielmehr als Menschen mit römischem Bürgerrecht in Philippi leben, damit sich die Macht des römischen Reiches dort ausdehnt, dort wo sie waren. Und vor diesem Hintergrund schreibt Paulus den Philippern, dass ihr Bürgerrecht in den Himmel ist. Ja, die Philipper und auch wir, ja, wir haben das himmlische Bürgerrecht. Wir leben aber hier auf dieser Erde. Wir sind Bürger des Himmels und wir haben hier auf dieser Erde eine Aufgabe. Unsere Bestimmung ist nicht einfach, dass wir in den Himmel kommen, wo unser Bürgerrecht ist. Wir sind hier, damit sich durch uns das himmlische Reich hier auf dieser Erde ausdehnt. Vielleicht sagst du, diese Auslegung ist weit hergeholt. Wenn dir das nicht reicht, dann schau, was der Jesus Christus sagte, als er auf der Erde war. Er predigte nämlich das Evangelium vom Reich der Himmel. Er predigte den Menschen, dass sie Teil dieses himmlischen Reiches werden sollten. Doch worum ging es Christus dabei? Ging es ihm darum, wie wir Teil des himmlischen Reiches werden, damit wir diese böse Welt einfach verlassen? Lehrte Christus die Menschen einfach nur, wie sie in den Himmel kommen können? Nein, Christus ging es vor allem darum, wie wir als Bürger des Himmels hier auf dieser Erde leben sollen. Wie sich das Reich der Himmel hier auf dieser Erde ausdehnt. Darum lehrte er uns auch dieses Gebet, denn dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Jesu Verkündigung drehte sich vor allem darum, wie durch seine Nachfolger, durch diejenigen, die Bürger des Himmels sind, das himmlische Reich auf dieser Erde wächst. Es geht also zunächst um das Hier und Jetzt. Dass du ein Bürger des himmlischen Reiches bist, soll deinen Fokus zunächst auf dein Leben hier auf der Erde lenken. Es geht nicht allein darum, was nach deinem Leben kommt. Es geht vor allem darum, wie du jetzt als jemand lebst, dessen Bürgerrecht im Himmel ist. Das ist es, was Paulus den Philippern auch ein Kapitel zuvor geschrieben hat. In Philipper 2, Vers 14, da hat er ihnen geschrieben, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und unverdorben seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ja, die Bürger dieser Welt trachten nach den vergänglichen, nach den bösen Dingen dieser Zeit. Sie leben in der Finsternis und tappen blind umher. Doch wir sind in diese Welt gestellt, damit wir mitten unter diesem bösen Geschlecht wie Himmelslichter leuchten sollen. Wir haben den himmlischen Auftrag, das Licht des himmlischen Reiches in die Finsternis zu bringen. Ja, war Christus nicht selbst das Licht, das in die Welt kam, um die Menschen zu leuchten? Und genau diese Aufgabe haben wir als seine Nachfolger. Darum sagt Christus uns in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wir sind also auf der Erde, nicht einfach um von hier zu entkommen, sondern um hier hell zu leuchten. Wir haben eine Bestimmung, einen himmlischen Auftrag. Er sagt, kommst du diesem Auftrag nach? Ist dir bewusst, dass es für dieses Leben von entscheidender Bedeutung ist, dass dein Bürgerrecht in den Himmeln ist? Dass es nicht einfach nur darum geht, in den Himmel zu kommen, sondern das himmlische Reich, dass es durch dich auf dieser Erde wächst. Leuchtest du mit deinem Leben unter diesem verkehrten und verdrehten Geschlecht, ja ist in jedem Bereich deines Lebens hell zu sehen, dass du ein Bürger des Himmels bist. Oder ist dein Leben vielmehr davon geprägt, sieht es vielmehr so aus wie das von denen, die nach den vergänglichen, nach den irdischen Dingen dieser Welt trachten. Setzt du deine Kraft, deine Zeit, dein ganzes Leben dafür ein, am Reich Gottes zu arbeiten, damit dieses wächst. Denn als jemand, dessen Bürgerrecht im Himmel ist, ist das genau deine Aufgabe, hier auf der Erde. Und wenn du so lebst, ja, dann bringst du das Reich der Himmel auf diese Erde. Ich weiß nicht, ob dir das wirklich so in deinem Alltag bewusst ist und du es immer vor Augen hast. Jedes Mal, wenn du von Christus zeugst, wenn du das Evangelium vom Reich der Himmel weitergibst, dann bringst du das Licht des himmlischen Reiches auf diese Erde. Jedes Mal, wenn du Almosen gibst, um anderen zu helfen, jedes Mal, wenn du deinem Nächsten Liebe erweist, jeden Tag, an dem du deinen Kindern nach den himmlischen Maßstäben erziehst, jedes Mal, wenn du den Herrn in seinem Gottesdienst anbetest und ihm Lob singst, jedes Mal, bei allen diesen Dingen, bringst du das Reich der Himmel auf diese Erde. Das heißt, alles, was du in deinem Leben tust, alles, was zu Gottes Ehre geschieht, das alles ist von großer Bedeutung. Ja, das ist die erste Sache, die wir verstehen müssen, was es bedeutet, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Dass du ein Bürger des Himmels bist, ist zunächst von enormer Bedeutung für dein Leben jetzt. Du bist als himmlischer Bürger in diese Welt gestellt, damit das Reich der Himmel hier wächst. Du hast einen himmlischen Auftrag im Hier und Jetzt. Ja, und wenn der Auftrag, dein Auftrag hier auf der Erde zu Ende ist, ja, dann wirst du zum Herrn gehen. Wie zu Beginn gesagt, wir dürfen das nicht kleinreden, dass wenn du stirbst, in die himmlische Gegenwart Gottes gehst. Es ist eine herrliche Sache. Wir müssen diesen Zustand aber richtig einordnen. Das führt uns auch zur zweiten Sache, die wir betrachten wollen. Was hat das für unsere endgültige Hoffnung zu bedeuten, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist? Denn zu sterben und in den Himmel zu kommen als Seele ist nicht unsere letztendliche Hoffnung. Die Zeit im Himmel ist nämlich nur der Zwischenzustand. Es ist die Zeit zwischen dem Tod eines Gläubigen und zu dem Tag, wenn Christus wiederkommt. Das heißt, wir sind nur eine Zeit lang im Himmel. Als Geist im Himmel zu sein, ist nicht unser ewiges Zuhause. Das ist nicht die Endstation. Wir erwarten noch eine entscheidende Sache. Und was ist diese finale Hoffnung, als wir diejenigen haben, deren Bürgerrecht im Himmel ist? Nochmal Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und wir sind mit Christus vereint, der im Himmel ist, der jetzt im Himmel ist. Unsere endgültige Hoffnung ist nicht aber, dass wir einfach zu ihm in den Himmel kommen. Nein, wir erwarten, dass Christus als Retter vom Himmel herabkommt. Das Ende aller Dinge ist nicht, dass wir von dieser Erde in den Himmel kommen und dort für immer als Seelen bleiben. Wir erwarten, wir sehen uns danach, dass Christus vom Himmel auf diese Erde als Retter herabkommt. Und um welche Rettung geht es, die er dann bringen wird? Nochmal Vers 20. Denn unser Bürgerrecht im Himmel, von wo wir auch den Jesus Christus als Retter erwarten. Und jetzt, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Das Stichwort ist Umgestaltung. Es geht um die Umgestaltung, um die Verwandlung unserer Körper. Worauf wir warten, ist also die Auferstehung der Toten. Wir erwarten, dass Christus wiederkommt, dass unsere Körper auferstehen und umgestaltet werden. Und wohin gehen, werden sie umgestaltet? Der Apostel Paulus sagt hier, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Jetzt haben wir einen Leib der Niedrigkeit. Unser Körper wurde durch Sünde ruiniert. Das heißt, wir haben einen Leib, der dem Tode geweiht ist. Wenn du stirbst, dann wird dein Körper begraben und er beginnt zu verwesen. Dein Körper ist Staub und er wird zum Staub zurückkehren. Du hast jetzt noch einen sterblichen, einen vergänglichen Leib. Doch Christus ist von den Toten auferstanden und er hat den Tod besiegt. Er hat einen Auferstehungsleib erhalten, einen Körper, der für uns an Macht und Herrlichkeit unvorstellbar ist. Und wenn er wiederkommt, werden wir aus den Toten auferweckt und dann werden unsere Körper seinem Körper gleichförmig werden, wie Paulus hier sagt. Das heißt, unser Leib der Niedrigkeit, den wir jetzt haben, wird zu einem Leib der Herrlichkeit umgestaltet werden. Wir werden auferstehen und unsere Körper werden verwandelt. Du wirst einen so herrlichen Körper erhalten, dass du jetzt nicht vorstellen kannst, wie wunderbar das sein wird. Ein Körper, in dem du keine Krankheiten mehr haben wirst. Ein Körper, der nicht altert und verfallen wird. Kein Gebrechen mehr. Ein Körper, der unvergänglich ist, der nicht mehr der Sterblichkeit unterliegt. Du wirst einen Körper haben, der frei von allen Folgen der Sünde sein wird. Das meinte ich damit, dass unsere endgültige Hoffnung nicht ist, dass unser Geist in den Himmel kommt. Wir schauen weiter als auf diesen Zwischenzustand. Wir blicken auf das Ende nach unserem Ende. Darauf, was danach passieren wird, wenn wir im Himmel sind. Wir sehen uns danach, dass Christus vom Himmel kommt, wir auferstehen und auch unsere Körper erlöst werden. Denn erst dann ist unsere Rettung vollendet. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Wenn dein Geist im Himmel ist, dann ist zwar deine Seele erlöst. Die christliche Botschaft dreht sich aber nicht allein darum, wie deine Seele erlöst wird und du für immer als Seele weiterlebst. Es geht nicht einfach darum, aus unserem Körper zu entfliehen, der durch Sünde ruiniert wurde. Es geht um die Erlösung des gesamten Körpers. Der Mensch besteht aus Körper und Seele. Und darum ist deine Erlösung erst dann endgültig vollendet, wenn auch dein Leib auferstanden, umgestaltet und von den Folgen der Sünde erlöst ist. Wir haben also eine viel größere Hoffnung, als körperlose Geister im Himmel zu sein. Wir werden auferstehen und mit einem verherrlichten Leib erhalten, mit dem wir in alle Ewigkeit leben werden. Doch das ist auch noch nicht alles. Wenn Christus wiederkommt, werden nicht nur unsere Körper erlöst. Wir erwarten nicht allein die Umgestaltung unserer Leiber. Unsere Hoffnung ist noch umfassender. Nochmal ab Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Der Apostel Paulus spricht hier von der wirksamen Kraft, diese göttliche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Diese Kraft, die bewirken wird, dass auch wir von den Toten auferstehen und unsere Körper umgestaltet werden. Diese Kraft, die in der Lage ist, das Unmögliche möglich zu machen, es ist eine unfassbar mächtige Kraft. Und mit dieser wirksamen Kraft vermag Christus auch alle Dinge sich zu unterwerfen, sagt Paulus hier. Das heißt, er besitzt diese mächtige Kraft. Ja, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und er vermag mit dieser Kraft alle Dinge sich zu unterwerfen. Christus ist in der Lage, er ist so mächtig, dass er alles unter seine Herrschaft bringen kann. Doch er vermag es nicht nur, er wird es auch tun. Jesus Christus wird sich alle Dinge unterwerfen. Alles, was im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ist, er wird alles unter seine Herrschaft bringen. Aber wie ist das zu verstehen? Christus kommt vom Himmel, wir werden auferstehen und er wird sich alles unterwerfen. Was hat das zu bedeuten? Der Apostel Paulus spricht in 1. Korinther 15 über dieselbe Hoffnung. Er schreibt in diesem Kapitel über die Auferstehung der Toten, darüber, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und auch wir auferstehen werden. Und Paulus führt in diesem Zusammenhang auch an, dass Christus alles unter seine Herrschaft bringen wird. Es heißt in 1. Korinther 15, Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig werden. Jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling, Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat, als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Was sagt Paulus hier? Durch Adam kam der Tod, die Sünde in diese Welt. Doch Christus ist von den Toten auferstanden und er hat Leben gebracht. Er wird wiederkommen und dann werden auch wir auferstehen. Und dann kommt das Ende, sagt Paulus hier. Christus wird das Reich, das angebrochen ist, als er auf die Erde kam, er wird dieses Reich dem Vater übergeben. Und was hat das zu bedeuten? Der Apostel sagt, dass Christus dann alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan haben wird. Er wird alle seine Feinde unter seine Füße gelegt haben und als letzter Feind wird der Tod beseitigt sein. Also mit anderen Worten, wenn Christus vom Himmel herabkommt, dann wird seine Herrschaft über alle Dinge vollständig aufgerichtet sein. Dann wird es nichts mehr geben, was sich gegen ihn auflehnen wird. Es wird jede Rebellion gegen Gott beseitigt sein. Durch Adam kam die Sünde, der Tod in diese Welt, durch Christus aber kommt das Leben. Und wenn er kommt, wird er alle Folgen der Sünde, alles, was durch Adam ins Chaos gestürzt wurde, er wird das alles völlig wiederherstellen. Unsere Körper werden auferstehen und vom Tod befreit. Und sogar der Tod selbst, auch diesen wird Christus vollständig beseitigen. Alles, was auf dieser Erde sein wird, alles wird völlig mit Gott versöhnt sein. Christus wird alle Dinge, die gesamte Schöpfung, er wird das alles wieder in die göttliche Ordnung bringen. Und genau das ist die endgültige christliche Hoffnung. Unsere Hoffnung als Himmelsbürger ist nicht, diese Erde für immer zu verlassen. Es geht nicht darum, dass wir in den Himmel kommen, um dort als Geist für immer weiter zu leben. Wir erwarten, dass Christus vom Himmel herabkommt, dass unsere Körper umgestaltet werden und Christus alles auf dieser Erde unter seine Friedensherrschaft bringt. Wir erwarten, dass er diese erneuerte Erde völlig, dass er auf dieser erneuerten Erde eine völlige Gerechtigkeit aufrichten wird. Das ist diese letztendliche Hoffnung, die wir als Christen haben. Der Apostel Petrus spricht in seinem zweiten Brief auch davon, den wir vor einigen Wochen betrachtet haben. Er schreibt in 2. Petrus 3, Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir erwarten also nicht für immer als Seele im Himmel zu leben, wir erwarten eine völlig erneuerte Erde, wo völlige Gerechtigkeit wohnt. Eine Erde, wo Christus über alles regiert und es keine Sünde, keinen Tod mehr geben wird. Wir erwarten dort mit unseren verherrlichten Leiber in alle Ewigkeit zu leben. Das ist unsere endgültige Hoffnung. Und danach sollten wir uns von ganzem Herzen sehen. Denn nicht nur wir, sondern die gesamte Schöpfung sehnt sich nach dieser herrlichen, nach dieser mächtigen Rettung, die Christus bringen wird. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 8, Vers 20 davon. Dort heißt es, denn die gesamte Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht aber allein sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Alles wartet darauf, dass Jesus wiederkommt, dass unsere Körper und die gesamte Schöpfung erlöst werden. Alles wartet darauf, dass er alle Dinge unter seine Herrschaft bringt. Ja, ist das auch deine Hoffnung? Sehnst du dich nach dieser letztendlichen Hoffnung, die wir als Christen haben sollten? Auf die Hoffnung, als wir als diejenigen haben sollten, deren Bürgerrecht im Himmel ist? Oder ist dein Blick verkürzt, weshalb du nur darauf wartest, dass deine Seele in den Himmel kommt? Du darum nicht voller Freude und voller Jubel auf diese endgültige Rettung schaust, die Christus bringen wird, dann richte deinen Blick heute korrekt aus. Vielleicht bist du heute Morgen hier, dein Bürgerrecht ist nicht im Himmel. Stattdessen trachtest du nach den vergänglichen Dingen dieser Welt. Du lebst nach deinen Lüsten und nicht für Christus. Ja, wenn das der Fall ist, dann lass dir sagen, Christus kommt vom Himmel wieder. Er wird kommen, aber du wirst nicht auferstehen, um einem Leib der Herrlichkeit zu empfangen. Du wirst nicht auferstehen, um mit ihm in alle Ewigkeit zu sehen. Ja, du wirst auferstehen, aber du wirst auferstehen, damit du dann mit Leib und Seele für alle Ewigkeit in den Feuersee geworfen wirst. Das ist der Ort, in dem du für immer sein wirst. So kehre heute um von deinen Sünden. Unterwerfe dich Christus, finde bei ihm Rettung, denn er ist mächtig, auch dich völlig zu erlösen. Aber wenn dein Bürgerrecht im Himmel ist, wenn du täglich unter den Folgen der Sünde leidest, wenn du deinen Körper siehst und mit Schmerzen und Gebrechen zu kämpfen hast, dann schau zu Christus, der kommen wird und deinen Leib der Niedrigkeit in einen Leib der Herrlichkeit verwandeln wird. Wenn du zu ringen hast mit deinem eigenen Fleisch und den Versuchungen dieser Welt, ja, schau dann zu Christus, der dein Leib von allen Folgen der Sünde erlösen wird. Wenn du die Menschen siehst, die nach den vergänglichen Dingen dieser Welt trachten, wenn du siehst, wie die Feinde Christi gegen ihn und gegen seine Gemeinde wüten, ja, wie die Welt im Bösen liegt, dann sei gewiss, dass Christus alle seine Feinde unter seine Füße werfen wird und eine völlige Gerechtigkeit aufrichten wird. Und wenn du dich danach sehnst, endlich beim Herrn zu sein, dann freue dich darauf, beim Herrn zu sein, wenn du stirbst. Ja, es ist wundervoll. Aber freue dich umso mehr auf die endgültige Hoffnung, die wir haben dürfen. Richte dich darauf aus, dass Christus wiederkommen wird, du auferstehen wirst und mit ihm in alle Ewigkeit in dieser neuen Erde leben wirst. Wenn wir gleich zum Tisch des Herrn kommen, dann lass uns das in diesem Bewusstsein tun, dass wir hier tatsächlich Tischgemeinschaft mit unserem himmlischen Retter haben. Dass wir hier in seinem Tempel die himmlische Gegenwart des Herrn Jesus erleben dürfen. Dass er uns gleich begegnet und sich uns selbst gibt. Was ist das anderes, als den Himmel auf Erden zu erleben? Und das, obwohl wir noch in unserem Leid der Niedrigkeit sind. Wie wird es dann sein, wenn wir mit ihm das Mahl in seinem vollständig aufgerichteten Reich feiern werden? Wenn wir leibhaftig mit ihm am Tisch sein werden und er uns in alle Ewigkeit sättigen wird. So lasst uns voller Freude und voller Vorfreude zum Tisch des Herrn kommen. Ja, gepriesen sei unser himmlischer Retter, der Jesus Christus. Amen. Amen.